Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Es gab eine Zeit, da gehörte ein Album zur Grundausstattung jeder sich irgendwie für cool haltenden Person zwischen 16 und 30. Und dieses Album, das war der Soundtrack zum Tarantino-Film Pulp Fiction. Mit einer rauchenden Uma Thurman auf dem Cover und ikonischen Dialogfetzen, die wirklich jeder mitsprechen konnte.
Was für ein Motorcycle ist das?
Es ist ein Chopper, Baby.
Was für ein Chopper ist das?
Zed.
Was ist Zed?
Zed ist dead, Baby. Zed ist dead.
Bullwinkle Part 2 von den Surfrockern The Centurions, einem der Stücke, das Tarantino für seinen Film Pulp Fiction damals ausgegraben hatte. 25 Jahre ist das jetzt her, also graue Vergangenheit. Das Soundtrack-Album, das nicht die komponierte Filmmusik, sondern die gespielten Songs bündelt, spielt inzwischen vielleicht gar nicht so eine große Rolle mehr. Jedenfalls laut Regisseurin Melina Matsoukas. Sie möchte mit ihrem Film Queen and Slim den Soundtrack aber wiederbringen, sagt sie. Der Road Movie läuft morgen in den deutschen Kinos an. Vorher reden wir mit Fabian Wolf über das Soundtrack-Album als vergangene oder vielleicht doch immer noch lebendige Kunstform. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Ja, wie ist das? Wieso ist die Musik denn so wichtig für Queen and Slim, wenn wir den mal so als Beispiel jetzt nehmen, als neuen?
Also Queen and Slim versteht sich als klassisches amerikanisches Roadmovie, eben wie, also wie Thelma und Louise und Bonnie und Clyde, nur eben mit afroamerikanischen Protagonisten. Queen and Slim sind zwei junge Menschen, die auf ein Date gehen. Nach diesem Date gibt es eine Konfrontation mit einem Polizisten, die eskaliert, weil der Polizist so schießwütig ist. Slim erschießt den Polizisten an der Notwehr. Die beiden wissen natürlich, was auf sie zukommt, deswegen fliehen sie von Ohio über Kentucky und New Orleans bis nach Florida und klappern also diese bekannten Road-Movie-Kulissen wie Diners und Tankstellen und Nachtclubs ab. Diese Szenerien benutzt der Film eben, um viel Musik zu spielen, sehr großzügig eingesetzt aus Autoradios oder aus irgendwelchen Radios im Hintergrund in Cafés. Diese Songs kommentieren so ein bisschen die Geschichte, sollen ja vielleicht vermutlich so tragische Größe verleihen oder eben einfach Lokalkolorit abbilden, wenn Little Freddie King so eine Blueslegende in New Orleans spielt. Und vor allem auch Musik aus unterschiedlichen Generationen zusammenbringen. Also Solange und Death Hines für den Sound von heute, Lauryn Hill mit einer eigenen Single für so Hommage an die 90er und dann Roy Ayers und Luther Vandross mit den größten Hits von gestern.
Soweit also die Bestandsaufnahme. Wir haben schon ein bisschen jetzt über die filmischen Vorbilder gesprochen. Welche Vorbilder hat denn der Soundtrack?
Regisseurin Matsoukas hat Soundtrack-Alben von Filmen wie Love Jones und Love and Basketball erwähnt. Das sind Filme, die vor allem eine, sagen wir, schwarze Bohem, schwarze Mittelschicht in den USA abbilden und deswegen auch seit 20 Jahren so Kultstatus genießen, weil das eben noch immer noch Seltenheitswert hat, so als filmische Erzählung, als filmisches Setting. Und die Soundtracks, die haben auch so einfach die großen Künstler oder die, sagen wir, mittelgroßen Künstler von damals irgendwie versammelt. Nicht unbedingt mit großen Hits, aber mit Songs, die so die Ästhetik und das Lebensgefühl dieser Zeit anfangen. Also Escape oder Raphael Sadiq oder Michel Andiacello. Und wurden deswegen eben auch so Kultobjekte, weil sie einfach so eine Art fast Mixtape-Charakter hatten.
Und wie folgt dann Queen and Slim oder die Songs auf Queen and Slim diesen Vorbildern? Fangen sie auch ein Lebensgefühl ein? Erzählen die Musik, die Geschichte musikalisch?
Also im Einzelnen akzentuieren diese Songs natürlich so diese emotionalen Beats, diese Entwicklungspunkte in der Erzählung. Es geht aber vor allem auch darum, dass der Film, also der geschrieben wurde von Lena Waithe, die so als großes filmisches Drehbuchtalent geht, sich als Teil von einer kreativen Bewegung präsentiert, in der es auch immer um Geschichte, um historische Exkurse geht, immer auch eine Hommage und Erforschung von afroamerikanischer Kultur und afroamerikanischer Musikgeschichte. Das kann man natürlich verbinden mit der Musik von Solange oder natürlich auch mit Beyoncé, die ja mit Lemonade so ein richtiges Gesamtkunstwerk in diesem historischen Modus gemacht hat. Da gibt es auch personelle Überschneidungen. Also Regisseurin Matsoukas hat diesen Clip So Formation gedreht, mit dem sich Beyoncé ja so ein bisschen, sagen wir, neu erfunden hat als große Künstlerin mit großem K. Solange, die Schwester von Beyoncé, hat einige der Songs ausgewählt und es gibt auch da wieder eindeutige rekursive Referenzen auf so die Soundtracks aus den 90ern, weil zum Beispiel In a Sentimental Mood von Duke Ellington, gespielt von John Coltrane, im Film auftaucht und auch schon auf dem Soundtrack zu Love Jones zu hören war.
Da gibt es also Überschneidungen. ja, diese ganzen genannten Beispiele jetzt für Vorbilder, die stammen also aus den 90ern und aus den frühen Nullerjahren, kann man sagen. War das so ein bisschen die goldene Ära der Soundtrack-Alben, also die 90er, ein bisschen später noch?
Also begonnen hat diese Ära ja eigentlich schon in den 80ern, als es Filme wie Top Gun gab, die ja sich sowieso wie lange Musikvideos und wie Vehikel für große Hitsingles angeführt haben. Parallel dazu gab es Alben wie zum Beispiel Good Morning Vietnam, da waren auch schon Dialogschnipsel, die Radioansagen von Robin Williams aus dem Film zu hören. Die waren so ein bisschen wie diese Time-Life-Compilations aus der gleichen Zeit. Also das war so der nostalgische Soundtrack der Boomer-Jugend wie The Big Chill mit den ganzen Motown-Hits, das hatte so Best-of-Charakter. Dann gab es den Erfolg von Pulp Fiction, der ja auch musikalisch irgendwie neue Kontinente beschritten hat mit dieser ganzen Digging-Arbeit, die Tarantino da geleistet hat. Und dadurch wurde es so ein bisschen Kultobjekte, die teilweise die eigentlichen Filme überflügelt hat, wie bei Judgment Night, der legendär war, weil er so Rock-Acts wie Sonic Youth mit Rappern wie Cypress Hill oder Ice-T zusammengebracht hat. Das sind so die Erfolgsmodelle, die immer noch imitiert werden, also entweder als Schatzkiste wie bei einem Tarantino-Film oder als, sagen wir mal, Produkt, das möglichst gegenwärtig werden will. Also einer der Höhepunkte für mich sind die Soundtracks von den Joel Schumacher Batman-Filmen aus den 90ern, weil da Method Man auf PJ Harvey folgt und dann kommt hier, der A Kiss from a Rose singt.
Das ist nicht immer gut, aber manchmal ist es natürlich grandios.
Ich finde es ehrlich gesagt schon ziemlich gut, aber ja.
Gehen wir nochmal zurück zu Queen and Slim. Das ist ja der Film oder der Soundtrack, über den wir da eigentlich sprechen wollten. Wir wollten den Soundtrack zurückbringen, hat die Regisseurin angekündigt. Das klingt so, als sei der Soundtrack als Gattung, also wir reden nach wie vor über Musik, wo Songs also zusammengefasst werden und nicht über den Score. Ja, also das klingt so, als sei der Soundtrack als Gattung etwas tot. Stimmt denn das?
Es gibt immer noch Filme, die über diesen Soundtrack das Album dazu eigentlich verkauft oder vermarktet werden. Es gibt auch immer noch Versuche, daraus so ein großes Statement zu machen. Also das letzte Album von Beyoncé war ja ein Soundtrack-Album zu und inspiriert von diesem Remake von vom König der Löwen, in dem sie mitgemacht hat, The Gift. Das hat sie als Liebesbrief an Afrika beschrieben. Ich finde, man merkt, wie viel kulturellen Kredit sie gerade hat, dass sie dafür nicht total ausgelacht wurde für eine so klischeehafte Phrase. Da wollte sie eben auch so einen Überblick für ein westliches Publikum geben, was so gerade in afrikanischem Pop passiert. Das war nicht ganz so erfolgreich, hat auch irgendwie nicht so ganz große Wellen ausgelöst, aber es zeigt, selbst wenn Beyoncé sowas macht, dann ist das offensichtlich erfolgsversprechend. Vorher gab es Black Panther mit Kendrick Lamar und TDE. Ja, die haben sowas Ähnliches versucht. Das war quasi das sechste Studioalbum von Kendrick Lamar. Und auch dieses Best-of-Compilation-Modell gibt es immer noch. Also wenn man jetzt irgendwie auf YouTube geht und sich, keine Ahnung, Coming at Your Love von Redbone oder den Pina Colada-Song von Rupert Holmes googelt und sich wundert, dass der auf einmal 100 Millionen Klicks hat, dann liegt das daran, dass beide Songs auf diesem Awesome-Mix, dem Soundtrack-Album zur Marvel-Verfilmung Guardians of the Galaxy, auftauchen. Und dieser Mix sogar eine wichtige emotionale Rolle im Film spielt. Also dieses Pendeln zwischen, naja, Marketing-Instrument, aber schon irgendwie künstlerische, kreative Möglichkeit, die Bezüge zu einem Film herzustellen. In dieser Zwischenwelt existieren Soundtracks eigentlich immer noch.
Mhm. Fabian Wolf, vielen Dank. Ich dachte, du redest noch weiter. Ich hätte dir gerne noch weiter zugehört. Vielen Dank.